gibt auch Kinder, die zu mir kommen, Schulkinder, die sagen, ich möchte eine Impfung. Mich bedrückt das Ganze, ich möchte jetzt eine Impfung. Und das ist dann ein Originalzitat von einem Neunjährigen. Und
das ist dann dieser individuelle Wunsch,
genau,
von dem da gesprochen
und,
wird.
Und das ist für mich viel entscheidender als Kinderarzt. Für mich ist viel entscheidender, was sagen meine Patienten, die zu mir kommen, und die berate ich, als jetzt Stellungnahmen auf politischer Ebene.
Mein Name ist Nabil Atassi, ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Mitten in der vierten Welle berichtet dieser Podcast weiterhin von den Menschen, die sich in dieser immer noch besonderen Situation für die Betroffenen eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19, was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1 Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Sollen wir unsere Kinder gegen Corona impfen lassen? An dieser Frage scheiden sich die Geister aktuell. Ab Mitte Dezember wird in Deutschland die Impfung auch für die Kleinsten möglich sein, also Kinder von 5 bis 12 Jahren mit dem Kinderimpfstoff von BioNTech und Pfizer. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat schon grünes Licht gegeben. Die Ständige Impfkommission, die STIKO, die hat sich heute geäußert. Sie empfiehlt die Impfung bei den ganz Kleinen nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Soll aber auch eine Impfung auf individuellen Wunsch möglich sein. Also für Eltern ist das keine leichte Situation. Kind impfen, ja oder nein? Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Benedikt Fritsching. Er ist Kinder- und Jugendmediziner in eigener Praxis mit Corona-Schwerpunkt in Heidelberg und koordiniert dort auch Impfungen bei Kindern und Jugendlichen. Und er forscht im Bereich der Immunologie. Herzlich willkommen, Professor Fritsching.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Die STIKO hat heute eine Empfehlung mit Einschränkungen für die ganz Kleinen ausgesprochen. Viele Ärzte impfen aber schon längst Kinder unter 12 Jahren.
Die eigenen Kinder haben wir schon sehr früh geimpft gehabt, bereits im April. Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren. Das liegt daran, dass ich in der Schwerpunktpraxis arbeite und meine Frau im Krankenhaus dort auch auf der Intensivstation arbeiten muss und wir einfach den maximalen Schutz für unsere Kinder haben wollten.
Das ist jetzt der Kinderarzt Wolfgang von Meißner aus Bayersbronn. Der hat heute bei uns im Programm genau das gesagt. Also der hat die eigenen Kinder schon längst geimpft, weil die sich in einem Risikoumfeld bewegen. Wenn Sie das jetzt hören, was macht das so bei Ihnen?
Das macht mich einfach wahnsinnig froh, dass wir jetzt endlich einen zugelassenen Impfstoff haben, auch für diese Altersgruppe. Das hat gedauert, aber wir haben den Impfstoff jetzt. Wir haben auch zumindest einen vorläufigen Beschlussentwurf der STIKO dazu und wir sind jetzt zuversichtlich, dass wir auch einigen Kindern mit einer Impfung gut helfen können.
Das heißt, diese selbstverdünnten, verringerten Dosen, die haben ja auch eine gewisse Fehlerquelle gehabt. Da ist man jetzt eigentlich froh, dass man einen vorgefertigten Impfstoff mit diesen 10 Mikrogramm für die Kinder empfohlenen Dosis dann auch hat.
Also es kennen ja alle das Prinzip, die schon sich impfen ließen, dass viel Erkenntnis von Zulassungsstudien und dann später aus der echten Welt, sagen wir, gewonnen wird von Menschen, die sich schon geimpft lassen haben. Und das Erkenntnis, das man eben in solchen Studien gewinnt, ist immer hilfreich dann für Beratungsgespräche später. Muss man auffrischen oder nicht? Was empfehlen wir? Und das ist natürlich hilfreich, einen zugelassenen Impfstoff zu haben, den man genauso eingesetzt hat für die Zulassung und dann auch für weitere Beobachtungen. Und wenn dann später eine Entscheidung fällig ist, dann hat man genau dieses Medikament bekommen, was auch vorher schon untersucht worden ist.
Thomas Mertens, immerhin Chef der STIKO, der hat selbst in einem Interview geäußert, ist noch nicht lange her, er würde seine eigenen Kinder nicht impfen lassen. Also für die Eltern wird es nicht unbedingt einfacher mit solchen Aussagen. Was sollen die jetzt überhaupt machen? Es ist ganz schwer, sich eine Meinung zu bilden.
Genau, ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, sich die Meinung zu bilden und damit auseinanderzusetzen. Viele Eltern haben das aber auch zum Teil schon getan. Es geht ja in dieser Abwägung beim Impfen immer um ähnliche Prinzipien. Das gab es auch schon für die Erwachsenen, also für einen selber. Nutzen versus Risiko. Und das ist auch erstmal der erste Gedanke und der völlig legitim ist, dass man nicht an alle anderen denkt, sondern an sich. Was ist mein Nutzen und das Risiko? Und diese Aufgabe haben jetzt tatsächlich die Eltern für die Kinder zwischen 5 und 11, die das nicht komplett selbst entscheiden können. Und das heißt, sie sollten sich informieren, zusammen mit ihrem Kinder- und Jugendarzt darüber, was für Daten oder Risiken gibt es vielleicht bei dieser Impfung? Was wissen wir darüber? Was könnte der Nutzen sein? Was passiert, wenn ich impfe? Wie hoch ist vielleicht der Schutz? Und diese Informationen bekommen Sie auch bei Ihrem Kinder- und Jugendarzt. Aber der, muss man auch sagen, hat ähnlich wie die STIKO eben noch begrenzte Datenlagen. Das heißt, wir wissen noch nicht das, was wir von vielen Erwachsenenimpfungen wissen, was in der echten Welt an Millionen von Menschen passiert ist mit den Impfungen, wie das nach mehreren Monaten nach der Impfung ist. Dieses Wissen haben wir noch nicht, aber wir haben Wissen aus einer Zulassungsstudie. Diese Informationen wurden heute auch mit berücksichtigt bei dem Schlussentwurf.
Es sind ja gar nicht viele, die in dieser Studie waren. Also ein bisschen über 2200 Kinder sind in dieser Zulassungsstudie drin. Das ist ja wirklich nicht viel. Also da hat man jetzt eine gute Wirkung. Das hatte man am Anfang bei den Erwachsenen auch. Wenig Nebenwirkungen, aber bei 2200 Kindern sehe ich die seltenen Nebenwirkungen eigentlich eher nicht. Das ist ja eine Studie, die man eigentlich mit etwas Vorbehalt betrachten muss. Oder sehen Sie das anders?
Nein, das ist richtig. Wir wissen seltene Erkrankungen, das Beispiel Herzmuskelentzündung, die wir kennen in jüngeren Erwachsenen, vor allem bei männlichen jüngeren Erwachsenen und Jugendlichen, kommt sehr selten vor nach einer Impfung. Und das wurde erst beschrieben, als die Impfung zugelassen war und dann Millionen von Menschen geimpft worden sind und dann diese sehr, sehr seltenen Fälle auch wirklich auftraten. Das war in der Zulassungsstudie bei dem Impfstoff für Jugendliche noch nicht ersichtlich. Und deshalb auch diese Vorsicht der STIKO, dass sie sagt, sie kann das nur aufgrund der Informationen, die vorliegen, entscheiden. Und es ist auch so seriös von uns als Mediziner, genau diese Informationen auch den Eltern zu geben und sagen, ja, wir haben zum gewissen Maß Informationen, aber es fehlt noch ein bisschen was. Wir würden uns sehr wünschen, wenn beispielsweise geordnete Datenanalysen der vielen Kinder aus den USA, die schon geimpft sind, das sind zwischen 2 und 3 Millionen, wenn die bald vorliegen. Und das sind auch Daten, die wird die STIKO sicherlich ganz aktiv anschauen und dann auch nochmal über Empfehlungen schauen und eventuell etwas verändern. Das haben wir ja schon mal erlebt. Und das kann auch Ihr Kinder- und Jugendarzt, der kann Sie dann auch beraten.
Also Sie haben ein hohes Vertrauen in die STIKO. Die Politik, die ist da eigentlich gar nicht zurückhaltend. Also der Sozialminister Manuel Lucha, der hat sich heute auch schon sehr positiv geäußert zur Empfehlung, die ja wirklich mit Vorbehalt auch noch erfolgt ist. Aber er hat in einem Wortlaut mehr oder weniger suggeriert, die STIKO hätte die Empfehlung eigentlich für alle Kinder ausgesprochen und jetzt können wir mal loslegen, die 5- bis 12-Jährigen zu impfen. Verstehen Sie das, warum die Politik so hinterher ist, auch hinter den Impfungen der Kleinen?
Also grundsätzlich ist es so, dass nicht nur die Politik hinter Impfung her ist, ist auch so, dass einfach viele Eltern Sorgen haben und es gibt auch Kinder, die zu mir kommen, Schulkinder, die sagen, ich möchte eine Impfung. Mich bedrückt das Ganze, ich möchte jetzt eine Impfung. Ja, und das ist dann ein Originalzitat von einem 9-Jährigen.
Mhm. Und das ist dann dieser individuelle Wunsch, von dem da gesprochen wird.
Und das ist für mich viel entscheidender als Kinderarzt. Für mich ist viel entscheidender, was sagen meine Patienten, die zu mir kommen und die berate ich, als jetzt Stellungnahmen auf politischer Ebene. Die müssen wir natürlich berücksichtigen insgesamt, aber wir haben erstmal unsere Patienten, die wir behandeln und zu denen wir den Behandlungsauftrag haben. Und die nehmen wir ernst und die beraten wir und deren Sorgen und Nöte. Das bedeutet also, wenn eine Mutter zu mir sagt, ich möchte unbedingt die Impfung, weil ich auch sehr viel Angst habe, dass mein Kind mich infiziert, weil es sehr viele Infektionen vielleicht in der Gruppe gibt, in der sich das Kind bewegt, dann ist es wichtig, die Eltern zu beraten und auch dann zu überlegen, ob wir diese Impfung durchführen. Das ist ja nicht ausgeschlossen, auch seitens der STIKO. Also eine individuelle Entscheidung zur Impfung ist da möglich. Und im Übrigen ist es auch so, dass jenseits der STIKO-Empfehlung, angenommen es gäbe jetzt schon den Impfstoff verfügbar, es ist ein zugelassener Impfstoff, dann kann ich sehr wohl als Kinder- und Jugendarzt auch entscheiden, hier führe ich diese Impfung durch, zusammen mit den Eltern, die gut aufgeklärt sind. Und das kann dann auch mal individuell etwas anders sein, als die STIKO empfiehlt.
Sie sind ja selbst Kinderarzt und auch in der Praxis tätig. Das heißt, Sie sehen jeden Tag Kinder. Sie haben es vorhin gesagt, für Sie ist das Entscheidende, was die Patienten sagen. Es sind häufig auch die Kinder selbst, was ich sehr bemerkenswert jetzt finde, sowas zu hören, dass dann auch viele Kinder kommen. Aber die haben ja natürlich auch Kontakt in der Schule und so weiter. Scheint also relativ häufig zu sein. Wie ist Ihre Erfahrung? Ist die Nachfrage nach der Impfung auch bei den unter 12-Jährigen hoch?
Die ist sehr hoch. Also es gibt schon lange Wartelisten und das geht, ich bin jetzt aus Heidelberg, geht in allen Kinderarztpraxen so, dass da schon sehr lange Wünsche kamen, schon eigentlich mit Beginn der Covid-Erkrankung immer wieder die Nachfragung nach der Impfung. Und dann gibt es einfach verschiedene Eltern, da ist die Beratung so wichtig. Es gibt Eltern, die sind schon sich ganz sicher, dass sie die Impfung wollen und möchten, dass sie durchgeführt sind. Und dann gibt es eben Eltern, die sagen, ja, wie ist das mit der Sicherheit? Wie Wie schätzen Sie das ein? Sollen wir warten? Ich habe Angehörige, die sind sehr alt, die passen immer auf die kleinen Kinder auf. Und das ist genau die Stelle, da ist es wichtig, dann zu beraten, Informationen zu teilen und genau den Patienten abzuholen in seiner persönlichen Situation. Mhm. Es ist nicht so wie bei vielleicht sehr alten Menschen, da kann man schon auf jeden Fall eher pauschal sagen, dass diese Impfung unbedingt empfohlen ist. Denn da haben wir schwerste Verläufe. Im Bereich von sehr jungen Kindern haben wir tatsächlich zum Glück immer noch nicht so viele Kinder, die in Krankenhaus aufgenommen werden oder schwerste Verläufe zeigen. Und das unterscheidet natürlich die Beratung. Wir müssen alles in Betracht ziehen. Und jede Familie hat eine leicht andere Konstellation. Und das ist für uns Kinder- und Jugendmediziner, da sind wir auch sehr, sehr gefordert. Denn das sind Gespräche, die sind oftmals länger. Das geht nicht in 2 Minuten. Das dauert oft länger. Es ist nicht so wie... Das ist auch ein anderes Erleben, was nächste Woche passieren wird. Bei den Boosterimpfungen, da werden Erwachsene in ganz schnellen Zeiträumen sehr viele Menschen geimpft, weil sie schon aus den anderen Impfungen aufgeklärt sind, was passieren könnte und willigen schnell ein. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Situation anders. Da haben Eltern oft einen hohen Beratungsbedarf und das ist die große Aufgabe. Und da haben sie auch ein Vertrauen. Das heißt, Eltern kommen in der Regel dann auch zu dem oder der Ärztin, zu der sie regulär gehen und beziehen das wirklich sehr in ihre Entscheidung mit ein.
Die Eltern sind ja natürlich nachvollziehbarerweise, wenn die eigenen Kinder betroffen sind, immer noch mal an einem ganz anderen Punkt. Da ist man sehr viel vorsichtiger. Das ist, denke ich, für jeden von uns und für alle erst recht, die Kinder haben, sehr nachvollziehbar. Sie haben jetzt selbst noch keine Kinder unter 12 Jahren geimpft. Anders als jetzt Ihr Kollege, den wir vorhin gehört haben, aus Bayersbronn. Der hat schon mehrere 100 Kinder geimpft, wird es auch jetzt am Wochenende wieder tun. Das heißt, so ein bisschen driften da offensichtlich auch die Politik, Theorie und Erfahrung und die Realität auseinander. Wie sind denn Ihre Erfahrungen jetzt bisher gewesen mit den Impfungen? Werden die gut vertragen? Gibt es da viele Nebenwirkungen? Die Studie zeigt ja eigentlich sehr, sehr wenige, nur lokale. Aber das ist ja eigentlich, also zumindest mit Einschränkungen zu betrachten. Wie ist die Praxis?
Also wir haben wirklich auch das erlebt, was in anderen Ländern schon beschrieben worden ist, dass bei den Jugendlichen, jetzt 12 bis 18, dass diese Impfung insgesamt sehr wenig Nebenwirkungen hat, Lokalreaktionen, Temperaturerhöhungen. Es ist auch öfter mal so, dass das ein oder andere Kind unter vielen 100 eine ganz leichte allergische Reaktion zeigt, was auch nicht unbekannt von Erwachsenen ist. Es gibt auch ganz, ganz selten diese Herzmuskelentzündung. In Heidelberg hatten wir da wirklich nur 2, 3 Kinder, die das hatten, in ganz milder Form selbst limitieren. Das heißt, sie merken, es ist genau das, was vorher beschrieben ist von anderen Ländern, was wir dann auch in unseren Praxen erleben, wenn wir uns dann auch kurzschließen untereinander und summieren, weil dann kommen wir auf eine Zahl von Tausenden von Kindern und Jugendlichen, die auch regional geimpft sind. Dann bekommen wir einen Überblick im Austausch darüber und sehen eigentlich das, was wir von anderen Ländern auch schon kannten. Deshalb insgesamt ist es eine sichere Impfung und wir können auch nur unterstreichen, dass was die STIKO im Herbst schon als allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche auch unterstrichen hat, dass der Nutzen höher ist als das Risiko bei der Impfung ab 12. Und so würde ich auch gerne den einen oder anderen Jugendlichen ins Gespräch führen, dass er darüber nachdenkt, diese Impfung in Erwägung zu ziehen, weil da noch viele noch nicht geimpft sind.
Also ich höre raus, Sie sind auch zuversichtlich für die Jüngeren, für die ganz Kleinen, für die 5- bis 12-Jährigen. Jetzt haben Sie ja vorhin erzählt, Sie haben viel Kontakt natürlich mit den Eltern und da ist viel Aufklärungsbedarf. Sehen Sie denn auch Impfskeptikerinnen, Impfskeptiker in der Praxis, Impfgegner in der Praxis? Was sprechen Sie mit denen, wenn die sagen, ich will mein Kind nicht impfen lassen?
Traditionell ist es so, dass einfach in Kinderarztpraxen, in denen Impfungen durchgeführt werden, tatsächlich die Patienten, die wirklich Impfgegner sind, gar nicht erst erscheinen. Weil sie möchten ja nicht in diese Praxis gehen, weil sie Gegner davon sind. Das heißt, wir haben dann nicht viele Kontakte. Bei Impfskeptikern, dem Begriff, den Sie jetzt gewählt haben, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil eine gewisse Skepsis ist, das erleben wir ganz oft, wenn wir Kindern neues Medikament geben. Das ist gang und gäbe. Und Impfskeptiker, wenn wir den als neutralen Begriff wählen und jetzt nicht darunter Strömungen wie Querdenker-Szene verstehen, die brauchen Beratung, die brauchen Informationen. Und Impfen ist eine individuelle Entscheidung, auch gerade in dieser Gruppe von 5 bis zu den 11-, 12-Jährigen halten wir es ganz wichtig, dass wir individuell beraten und nicht pauschal und auch keinen zusätzlichen Druck erzeugen auf diese Altersgruppe. Wir können uns ja vorstellen, dass wir aus der Pandemie nur rauskommen, wenn ganz, ganz viele in Deutschland insgesamt geimpft sind. Aber es wäre sehr unglücklich, wenn jetzt die Allerjüngsten besonders hohen Druck erfahren, dass sie geimpft werden müssen, während sich noch eine signifikante Zahl an Erwachsenen eher davon abwendet und das nicht tun möchte.
Genau, das ist doch die Frage. Also bei Kindern gibt es in der Regel einen milden Verlauf, vielleicht sogar symptomlos. Das ist das Allerhäufigste. Muss man jetzt wirklich die Kinder impfen, nur weil die Erwachsenen sich nicht impfen lassen wollen, weil wir eine immer noch schleppende Impfbereitschaft haben, auch hier in Baden-Württemberg?
Ich glaube, es ist sinnvoll, bei beiden Gruppen aktiv zu sein. Bei den Jüngeren eine Impfberatung durchzuführen, die Eltern zu begleiten. Und gleichwohl ist es wichtig aufzuklären, dass das medizinische Impfziel, nämlich das Risiko schwerer zu erkranken, sowieso sehr gering ist in dieser Altersgruppe. Alles unter Vorsicht, denn wir wissen, es hat eine Dynamik, wir haben neue Virusvarianten, Omikron steht sozusagen vor der Tür und da erwarten wir auch vielleicht eine andere Situation und müssen immer vorsichtig sein. Und das ist ganz wichtig auch bei diesen Beratungsgesprächen, dass das keine abschließenden Aussagen sind, die holistisch sind, sondern die sind auch etwas offen. Gleichwohl kann man auf jeden Fall festhalten, es kann nicht sein, dass Kinder und Jugendliche kompensieren, was im Erwachsenenbereich nicht gelingt. Und da gibt es sicherlich viele Faktoren, die wir noch verbessern können, kommunikative. Aber es gibt natürlich auch gesellschaftspolitische Entscheidungen, die jetzt vor der Tür stehen, was die Erwachsenen angeht.
Über potenzielle Nebenwirkungen haben wir schon gesprochen. Das sind Dinge, die man abwägen muss. Kinder mit Vorerkrankungen, da ist die Sache jetzt spätestens seit der STIKO-Empfehlung relativ klar. Da würde man eine klare Empfehlung aussprechen, auch mit den Nebenwirkungen, die es geben kann. Was sind denn so ganz klare Argumente jetzt für eine Impfung von unter 12-jährigen Kindern? Also ist es dieses pädiatrische inflammatorische Syndrom, das man verhindern will, oder gibt es da noch andere gute Gründe?
Also natürlich Kinder, die ein hohes absehbares Risiko haben, schwerst zu erkranken, und das sind bestimmte Vorerkrankungen, wie Sie genannt haben, dann ist es so, dass wir sicherlich auch in Betracht wiederziehen werden, wenn wir jetzt auch ein paar Sicherheitsdaten mehr haben. Die psychosoziale Teilhabe, das dürfen wir nicht vergessen, das spielt auch wieder eine Rolle. Das war ja auch Empfehlungsbestandteil der allgemeinen Empfehlung für die Jugendlichen, die wir im Herbst hatten seitens der STIKO, dass eben Kinder teilhaben können, ohne dass sie dann immer einen Test brauchen, wenn sie ein schönes Zusammensein haben in der Gruppe. Kontaktreduktionen erzeugen wiederum einen enormen Krankenstand in dieser Gruppe. Und im Verhältnis zu den doch milderen Covid-Verläufen sind die umso bedeutsamer. Dann gibt es viele Großeltern, die doch schwerere Erkrankungen haben. Und nicht alle können geimpft werden und geschützt werden. Viele Großeltern zum Glück helfen in jungen Familien mit und passen auf die jüngeren Kinder mit auf. Und das ist natürlich ein wichtiges Argument zu sagen, wenn diese Interaktion weiter sicher passieren soll und auch die Großeltern gesehen werden können, die vielleicht an einer Erkrankung leiden, da schlägt keine Impfung an, weil sie Immunsuppressiva nehmen beispielsweise, dann wäre es ganz wichtig zu überlegen, ob das Kind nicht geimpft wird, damit auch diese Interaktion weiter möglich ist und das Risiko reduziert.
Also die Kinder impfen, die selbst ein Risiko haben, ganz klar. Die Kinder impfen, die Risiko oder gefährdete Personen in ihrem direkten Umfeld haben, auch ein klares Argument. Bei der psychosozialen Teilhabe, so haben Sie es genannt, also dass man wieder in die Schule gehen kann, Kindergarten gehen kann, gut, generelle Schulschließungen sind ja im Augenblick ausgeschlossen, aber man weiß ja nie, kann sich auch wieder ändern, jetzt vor allem mit der neuen Omikron-Variante. Allerdings ist es ja so, erpressen wir die Kinder nicht da auch ein bisschen mit dieser, dass die sich impfen lassen müssen, damit es eine Teilhabe geben kann? Kriegt man das nicht auch ohnehin? Es gibt ja auch Kinder, also viele Theorien, die sagen, ja, vielleicht braucht man da jetzt irgendwie eine gesunde Durchseuchung, wird ja auch immer wieder angesprochen, und die Kinder müssen das einfach einmal symptomlos durchmachen und sind dann ja quasi genesen.
Nein, also das ist ja gerade der Punkt, dass wir nicht als Bedingung, und das sieht auch, denke ich, die STIKO nicht so und hat das auch formuliert, dass nicht als Bedingung einer Teilhabe diese Impfung stehen soll, sondern gemeint ist, wenn sich jetzt beispielsweise Kinder untereinander treffen in Familien und die Familien haben große Sorgen, dass es dann durch diese Kontakte zu Infektionsübertragungen gibt, dann ist es doch auch eine Überlegung wert zu sagen, statt dass sich das Kind Kontakt reduziere, es darf nicht mehr die gewohnten Freunde sehen, etc., die Fallzahlen gehen immer weiter hoch, ist es schon auch ein wichtiger Faktor für uns als Kinder- und Jugendmediziner zu überlegen, ob diese psychosozial wichtige gesellschaftliche Teilhabe der Kinder unter sichereren Bedingungen einer Infektion, das ist gemeint, aber es sollte nicht die Bedingung sein, dass man prinzipiell im öffentlichen Leben an manchen Eintritten etc. nicht teilhaben kann als Kind, wenn man nicht geimpft ist. Sondern es ist eher gemeint, die Sorge im auch familiären, im privaten, dass sich Kinder untereinander anstecken und dass dann Eltern sagen, nee, das ist mir jetzt zu gefährlich und das auf lange Zeit Kontakte zurückziehen, den Kindern entziehen.
Ich habe gerade die genesenen Kinder erwähnt. Müssen die auch geimpft werden?
Hier haben wir noch keine Vorgaben und auch noch keine eindeutigen Maßgaben, die wir haben, wie es ist mit den Kindern, die an Covid erkrankt sind. Da haben wir noch keine eindeutigen Impfschemata. Es gibt auch noch keine finale Aussage, wann und in welcher Form die Jugendlichen geboostert werden. Das sind Daten, die sicherlich auch vor der Tür stehen und die diskutiert werden. Aber im Moment für uns als aktiv handelnde Kinder- und Jugendmediziner, die impfen, da haben wir noch keine Indikation, noch keine Vorgabe.
Haben Sie denn ein gewisses Verständnis auch für Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen?
Natürlich habe ich da das Verständnis für die Eltern. Prinzipiell ist es ja so, dass wir unsere Eltern und Kinder begleiten und nicht sagen, machen Sie das oder machen Sie jenes, sondern das ist...
Wird ja häufig so dargestellt von Kritikern, ne?
Genau, es ist wie bei anderen Therapieformen, dass immer erst auch eine Aufklärung und eine Information von der Maßnahme steht und keine Polarisierung, auch keine Abwertung. Deshalb halte ich es im Übrigen auch gar nicht für so entscheidend, wenn man über Medien austeilt, was man mit eigenen Kindern denn tun würde. Denn man verunsichert seine eigenen Patienten. Es gibt auch mal knappe Entscheidungen, dass man sich unsicher ist, ob das eine zu tun ist oder das andere zu tun ist. Und das sind knappe Entscheidungen. Und wenn ich mich dann zu sehr persönlich einbringe und sage, aber mein Kind würde ich unbedingt so und so behandeln, dann ist eventuell immer eine Gruppe an Patienten verunsichert, obwohl die für sich schon eine ganz gute Entscheidung gefunden haben, die auch gut vertretbar ist, weil eine knappe Entscheidung knapp bleibt. Das darf aber nicht relativieren, dass insgesamt das Thema der Impfungen in der Pandemie noch mehr Fahrt aufnehmen muss, weil wir vielleicht in ein Szenario kommen, dass es auch für die Kinder und Jugendlichen bedrohlicher wird. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Auch wenn wir im Moment zum Glück wenig schwere Hospitalisationen haben, also Krankenhauseinweisungen und milde Verläufe, dürfen wir nicht vergessen, dass es eine dynamische Situation ist. Und wir müssen das uns genau anschauen und dann auch unsere Empfehlungen verändern und auch genau darüber beraten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir können nicht sagen, das ist für immer und ewig so, sondern leider könnte auch sein, dass sich die Situation verändert. Ja. Und dass wir dann sagen, überlegen Sie sich das wirklich sehr, sehr gut. Hier wäre es gut, Ihr Kind jetzt zu schützen.
Also es bleibt eine Einzelfallentscheidung und wir als Bevölkerung sollten uns vielleicht auch ein bisschen damit anfreunden, dass es eben eine Situation ist, in der sich Empfehlungen immer wieder verändern können. Also man darf da nicht nachtragend sein, wenn eine Empfehlung, die mal da war, vielleicht abgeändert wird.
So soll es ja auch sein. So geht es uns allen als Bürger und Bürgerinnen, dass auch wir selber unsere im Privaten auch unsere Position verändern, weil wir was Neues erleben.
Ja. Sie haben gesagt, das Persönliche nicht so nach vorne stellen. Trotzdem ist es für Sie ja als Kinderarzt im Augenblick sicherlich eine besondere Situation. Wie belastend ist denn das jetzt für einen persönlich? Wie sehr zehrt es jetzt an Ihnen, diese Arbeit gerade zur Zeit?
Also es ist insgesamt für alle Kinder- und Jugendärzte gerade jetzt im Winter sehr anstrengend, ob sie in der Praxis oder in der Klinik arbeiten. Denn wir haben ja nicht nur das Thema Covid, wir haben das Thema Impfungen vor der Tür stehen. Wir haben sehr, sehr viel Infektionen, Atemwegsinfekte, sehr viel kranke Kinder, um die wir uns permanent kümmern. Es ist auch so, dass die Fallzahlen im Covid-Bereich jetzt besonders hoch gegangen sind unter den Kindern und Jugendlichen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, gerade für die Kleinkinder haben wir noch nicht am Horizont die Impfung. Das ist jetzt nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen schon so, dass auch da die Impfung zugelassen ist. Und diese Kinder bewegen sich oft in Räumen, in denen wir nicht strenge Hygienepläne haben, in der es auch zumindest in den meisten Bundesländern noch keine Reihentests gibt, die zu Hause durchgeführt werden. Mhm. Und das bedeutet also, wir haben sehr, sehr viel Kinder im Moment, die Corona haben, auch durchaus ansteckend. Wir müssen uns selbst schützen. Gleichzeitig müssen wir diese Patienten behandeln. 80-90% aller Kinder werden sicherlich ambulant betreut. Das heißt, all diese Kinder sehen Sie in den Kinderarztpraxen und parallel haben Sie aber noch chronisch kranke Kinder, die eine Versorgung brauchen. Sie haben dann die Folgen von vielleicht Kindern, die etwas seltener auftreten unter dem Post-Covid, dass wir da auch Kinder haben, die unter Beschwerden leiden, die durch Corona kamen und dann später auftraten. Und dann gibt es Kinder, die haben erheblich zu kämpfen mit Folgen von Kontaktreduktion. Um all die müssen wir uns kümmern. Und das führt zu erheblicher Arbeitslast, die wir haben. Und da ist es auch so, dass wir zusammen mit anderen Arbeitskräften im Gesundheitssektor uns kurzgeschlossen haben und auch mal diese Stressbelastung evaluiert haben. Das geschah schon in der ersten Welle und ist ganz wichtig, auch diese Faktoren zu betrachten. Wie hoch ist die Belastung im Gesundheitssystem? Was können wir da insgesamt als Gesellschaft tun, um dem zu entsprechen? Denn es ist sichtbar, dass uns die Pandemie doch noch ein Stück begleiten wird.
Es gibt ja auch viele Impfgegner unter den Kollegen. Wird da lebhaft diskutiert? Müssen Sie da viel herumdiskutieren oder ist das eher kein Problem?
Unter den Kollegen ist es tatsächlich zum Glück so, im Heidelberger Raum jetzt, dass die allermeisten Kinder- und Jugendmediziner Impfungen durchführen und auch grundsätzlich die Corona-Impfung beraten und auch dann durchführen in großem Engagement, sodass wir da jetzt nicht irgendwie zwei Parteien haben, sondern das ist eine Minorität, die wirklich Impfgegner sind. Und das ist, hat keinen hohen Stellenwert, gerade in der Diskussion in unserem Tun, dass wir uns permanent mit Arbeitskraft in Diskussionen mit Impfgegnern verstricken. Nein, wir fokussieren uns auf die Kinder und Jugendlichen, denen wir helfen können und werden nicht so viel Energie in die Diskussion mit Impfgegner stecken.
Also alles in allem eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit und deswegen entlassen wir Sie jetzt auch nach Hause und bedanken uns für den Besuch der Kinder- und Jugendmediziner Professor Benedikt Fritsching aus Heidelberg. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.